Wege und Rasenflächen verloren ihre Farbe, während sich in den Bäumen und Büschen blaue Schattennester bildeten. In einer flüsternden Pappel glaubte Murz, die Umrisse einer Gruppe Krähen zu erkennen. Es war ihre Stunde. Niemand sah sie, sie sahen alles, während sie mit der Nacht verschmolzen. Murz meinte sogar, ihr leises, erregtes Krächzen zu hören, als ob sie etwas ausheckten. Beim Rennen streckte er die Arme nach links und rechts in die Dämmerung, schloss für einen Moment die Augen und stellte sich vor, dass er abhebt und hinein in die blauen Schatten segelt, unter Ästen hindurch, vorbei an den erleuchteten Fenstern der niedrigen Häuser, hinter denen die Menschen sitzen und nichts wissen von der Weite und Wildnis dieser Landschaft, die von Ratten bevölkert und von Krähen beherrscht wird. Auf einer Laterne auf einem Hügel lässt er sich nieder und stößt einen Triumphschrei aus.
Der Zug des Großmeisters von Kilian Leipold.
Der Moment war günstig. Die beiden automatischen Türen des Supermarktes waren geschlossen. Niemand war bei den Einkaufswagen. Murz war mit dem Hund allein, bis auf den heiligen Hermann, der ein Stück entfernt neben einem Briefkasten stand, auf dem er seine Flaschen abgestellt hatte. Der heilige Hermann war ein etwas verwahrloster Mann mit zerzaustem, gelblich-weißem Bart und tiefliegenden Augen. Er war niemals nüchtern, und heute war er barfuß und grölte unsinniges Zeug.
»Das ist doch eine Sauerei! Einfach den König der Mettenstraße bedrohen, oder was? Nicht mit mir, das sage ich dir!«
wehte es gerade zu Murz herüber. Jeder kannte ihn, aber keiner wusste, wo er wohnte, wenn er überhaupt eine Wohnung hatte. Er gehörte zu dieser Gegend wie die Straßenschilder und wurde von den Bewohnern der Mettenstraße auch genauso wenig beachtet. Er war ein harmloser Säufer. Murz streckte die Hand aus und streichelte den Hund hinter den Ohren. Das helle Fell war kurz, aber erstaunlich weich. Die fremde Hand schien ihn nicht zu kümmern. Er zog und zerrte an der Leine, allerdings nicht in Richtung des Supermarktes, in dem sein Herrchen verschwunden war, sondern eher in Richtung des heiligen Hermann. Murz beschloss es zu riskieren. Er stand auf und löste die Leine von dem Eisengestell des Fahrradständers. Sofort raste der Hund los. Murz zog er hinter sich her zum Briefkasten des heiligen Hermann. Dort schnüffelte er wie wild, hob das Bein und ein dicker gelber Strahl zerstob an einer der Eisenstreben, an denen der Kasten angeschraubt war.
»Jawohl, jawohl, Hundchen«, krähte Hermann, »ich muss auch mal.«
Und er torkelte zielstrebig auf das nächste Gebüsch zu. Murz stand völlig verdattert da. Plötzlich schepperte es hinter ihm. Mit Quietschen und einem gewagten Schlittern brachte Flieger sein Rad neben Murz zum Stehen. »Wo bleibst du denn?« »Er muss mal«, stammelte Murz.
»Blödmänner!«
Scherbe stand wie vom Himmel gefallen neben ihnen. Ihre Augen flackerten.
»Matze steht an der Kasse, gleich ist er da und sucht seinen Köter, und ihr steht rum und quatscht Scheiße!«
Sie bückte sich, hob den zappelnden Hund hoch, stopfte ihn in den großen Käfig, der auf Fliegers Gepäckträger befestigt war, und knallte die Gittertür zu. Die Entführung war geglückt. Als Murz sich am nächsten Tag ins Krähennest hochzog, war der Rest der Bande schon versammelt. Ein warmer, einschläfender Wind strich durch den hölzernen Verschlag und es schien Murz, als würde dieser Sommer nie enden. Klunker lag auf den hölzernen Planken. Er sah aus, als ob er schlief. Er war der friedlichste der Bande, obwohl es keine der Krähen an Kraft und Größe mit ihm aufnehmen konnte. Scherbe und Flieger steckten über einer umgedrehten Plastikkiste, die ihnen als Tisch diente, die Köpfe zusammen. In den Händen hielten sie ihre Krähenfedern. Normalerweise trugen sie ihr Bandenzeichen an einer Schnur oder einem Lederriemen um den Hals.
»Hey, der Murks!« Klunker blinzelte ihn an. »Wo bleibst du so lange?«
»Deine kleine Schwester ist schuld.«
Murz ließ sich neben Klunker auf den Boden fallen. »Sie wollte unbedingt, dass ich mit ihr spiele. Ihr ist stinklangweilig.«
Du hast ja deine Feder wieder.
Scherbe deutete mit ihrer Feder auf Murzhals, um den eine rabenschwarze Feder an einem schwarzen Lederband hing.
Wie das?
Fliegers hübsches Gesicht verzog sich seltsam. Die haben dir doch die Ratten abgenommen. Das stimmte. Vor ein paar Tagen war Murz der Rattenbande und ihrem Anführer Matze in die Hände gefallen, allein im Teufelswäldchen. Dabei hatten sie ihm auch sein Bandenzeichen heruntergerissen. Aber das war nicht das Schlimmste gewesen. Sie hatten ihm auch sein neues Fahrrad weggenommen und dann noch die Sache mit den Brennnesseln. Das war vielleicht das Schlimmste gewesen.
Und jetzt haben sie sie wieder rausgerückt.
Murz ärgerte sich über das Misstrauen.
Ich wurde nämlich nicht nur von Onni aufgehalten, sondern auch von Roja. Sie hat sich auf unserer Seite rumgetrieben.
Onni war Klunkers fünfjährige Schwester, vor der sie sich manchmal mehr in Acht nehmen mussten als vor den Ratten, ihren eigentlichen Feinden. Roja kam aus Afghanistan oder Pakistan, war das einzige Mädchen der Rattenbande und hatte auf dieser Seite der Mettenstraße eigentlich nichts verloren.
»Was will die Ratte?« fragte Flieger.
»Den Hund. Sie suchen ihn schon den ganzen Vormittag.«
»Und die Feder?«
Flieger sah ihn immer noch aus zusammengekniffenen Augen an.
»Hat sie mir zurückgegeben«, sagte Murz. »Dafür sollen wir Ihnen sofort sagen, wenn wir den Hund sehen.«
Er grinste und auch Flieger musste grinsen.
Werden wir«, rief er. »Und Sie werden machen, was wir verlangen.«
»Aber was?«
Klunker hatte sich jetzt aufgesetzt.
»Was verlangen wir denn?«
»Mein Rad, verdammt nochmal. Ich brauche morgen mein Rad.«
Murz sprach mehr zu seinen Schuhen als zu den anderen.
»Also das Murksrad. Sonst noch was?« fragte Klunker.
»Rache«,
presste Scherbe heraus.
»Und einen Kampf.«
Fliegers grüne Augen brannten.
»Krähen gegen Ratten, Ratten gegen Krähen. Und danach, das verspreche ich dir«, er sah Murz an, »bleiben sie wieder auf ihrer Seite.«
»Ich will nicht kämpfen. Das ist was für Kinderköpfe«,
Klunker gähnte.
»Kindsköpfe«,
sagten Murz, Scherbe und Flieger wie aus einem Mund.
»Die sollen das Rad rausrücken und kriegen dafür den Hund und alles hat sich.«
»Mensch, Klunker, bist du so blöd oder tust du nur so?«
Scherbe war rot vor Zorn.
»Die haben eine Krähe gezwungen, sich nackt auszuziehen und sie dann durch die Brennnesseln gejagt. Das hat es noch nie gegeben. Das können wir uns nicht gefallen lassen.«
»Wenn du meinst...«
Klunker zog eine Packung Kaugummi aus der Tasche, warf zwei in die Futterdose, das war der übliche Nestzoll, und steckte sich einen dritten in den Mund. Er schien nicht überzeugt.
»Es kann übel werden, wenn man kämpft. In Ruanda, wo mein Vater herkommt, kämpfen sie dauernd. Die Krankenhäuser werden immer voller, die Friedhöfe immer größer und keiner gewinnt.«
Sie schwiegen einen Moment und blickten in die Baumwipfel, die rund um das Krähennest wogten.
»Sie sind uns überlegen«,
sagte Murz nach einer Weile.
»Keiner ist stärker als die große schwarze Krähe«, rief Klunker und schlug mit der Faust auf die Bodenbretter, dass die Hütte bebte.
»Vielleicht bist du stärker als Matze und Flieger geschickter als der Hunne und Scherbe listiger als Günschal.«
Murz sah seine Freunde ernst an.
»Aber die Ratten sind brutaler. Wir wissen doch gar nicht, was Gewalt wirklich ist.«
»Stimmt.«
Flieger war aufgesprungen und breitete die Arme wie Schwingen aus.
»Als Mama, du, Kurt, Katja und Theo hätten wir wirklich keine Chance. Aber Klunker, Murz, Scherbe und Flieger sind schlau, vorsichtig, zäh und einfallsreich. Und wir können fliegen.«
»Willst du ins Nest herein? Sag uns deinen Namen. Wir kennen kein Erbarmen. Hacken dir den Schädel ein. Ohne Federn stirbst du, elendes Rattenschwein!«
Alle hatten in den Gesang der Bande eingestimmt. Sie glühten, eine Art Fieber hatte sie gepackt und Murz Bedenken waren wie weggewischt. Den Krähen gehörte das Land.
»Und jetzt komm!«
Flieger zog ihn zu dem kleinen Tisch. Auf dem Tisch lag ein Stapel Papier. Daneben stand ein offenes Tintenfass. Murz war, ohne dass es diesen Posten gegeben hätte, der Schriftführer der Krähen. Ihm machten Wörter am meisten Spaß. Er nahm seine Feder vom Hals, tunkte sie feierlich in die Tinte und schrieb: Euer Hund ist unser. Die Feder kratzte und schabte, bis auf dem Papier in krakeliger schwarzer Schrift stand: Euer Hund ist unser. Was soll nun aus ihm werden? Eine Fellmütze? Ein Rattler? Schlagt aus dem Duden nach. Und damit euer schlimmster Feind? Wir harren eurer Vorschläge. Wenn ihr keine unterbreitet, verkaufen wir ihn an die Chinesen. Die schätzen Hundefleisch und zahlen gut. Stolz und schwarz, die Krähen. P.S. Wir lassen uns nicht bestehlen. Merkt euch das, ihr Rattenpack. Der letzte Satz war Scherbes Idee gewesen. Auch Murz und Flieger waren der Meinung, dass den Ratten klar werden musste, dass sie selbst schuld waren an der Entführung des Hundes. Klunker lachte laut über den Brief. Besonders nachdem ihm Murz erklärt hatte, dass ein Rattler ein Hund war, der sich besonders gut zum Rattenfang eignete. Jetzt musste das Schreiben nur noch den Ratten übergeben werden. Aus der Bande konnte das keiner übernehmen, erklärte Flieger. Die Gefahr, sofort gefangen genommen zu werden, war zu groß. Es musste also ein Bote her. Jemand, dem sie trauen konnten, der aber trotzdem nicht verdächtig war, eine Krähe zu sein.
Onni, sagte Flieger.
Die anderen sahen ihn verblüfft an.
Onni soll den Brief überbringen.
Zuerst pustete Murz los, dann kicherte Scherbe. Nur Klunker sah finster drein.
Wenn wir das machen, haben wir sie für immer am Becken, das schwör ich euch.
Klunker schnappte sich den Brief.
Ich sage es ihr, aber du erklärst ihr dann, warum sie hier nicht mitmachen darf.
Und er schwang sich durch die Luke und rauschte das Seil hinunter. Kurz darauf war er wieder da.
Du, endlich spielst du mit mir, du großer Dummi. Und wenn ich den Brief abgegeben habe, backen wir Sandkuchen, ja? Und wer backt dann mit ihr Sandkuchen? Na, wer? Ist doch drauf geschissen.
Scherbes helle Augen, die nie verrieten, was sie dachte, musterten Klunker.
Wir haben andere Sorgen. Was hast du mit Onni ausgemacht? Wo trefft ihr euch nach der Übergabe?
Hermann Bank.
Klunker kaute noch immer auf dem Kaugummi herum. Die Hermannbank war eine dunkelgrün gestrichene Parkbank, auf die jemand mit roter Farbe Hermann seine Bank gesprüht hatte.
Was machen wir eigentlich, wenn die Ratten den Schrieb haben?
Scherbe hatte sich einen der schweren Verteidigungssteine genommen und rollte ihn hin und her.
Es stehen ja überhaupt keine Forderungen drin. Nichts.
Ist doch gut.
Flieger grinste.
Wir warten einfach, was passiert.
Murz schloss die Augen. Er hörte ein auf- und abschwellendes, sanftes Rauschen. Das war der Wind, der durch die Bäume strich. Außerdem Klunkers tiefen, ruhigen Atem und irgendwo rechts davon ein unregelmäßiges Knirschen. Der Stein, den Scherbe über den sandigen Holzboden rollte. Knirsch, 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 knirsch. Und wieder einmal stellte Murz sich vor, er wäre tatsächlich eine Krähe. Und seine schwarzen Krallenfüße bohren sich in die morschen Planken, die das Dach des Krähennestes bilden. Er breitet die Schwingen aus und lässt sich fallen. Die Luft greift ihm unter die Flügel, trägt ihn. Er kurvt hinüber zu den Pappeln, die vor seinem Balkon stehen, überfliegt das flache, rote Ziegeldach, unter dem er wohnt, und setzt sich krächzend auf eine Straßenlaterne. Von hier hat er einen fantastischen Blick über alles, was in der Mettenstraße vor sich geht. Er würde beobachten, wie Onni den Gehweg entlang gehüpft kommt, in der Hand das zusammengerollte Bekennerschreiben, dann entdeckt sie Matze. Er sitzt auf den Stufen vor seinem Haus und glotzt vor sich hin. Bestimmt wartet er auf Nachricht von seinen Kundschaftern. Onni überquert die Straße und bleibt direkt vor ihm stehen. Jetzt wird es spannend. Murz segelt über die Straße und landet in dem zugemüllten Grünstreifen vor Matzes Haus, pickt dort zum Schein nach irgendwelchen Verpackungsresten. Weder Onni, schon gar nicht Matze beachten ihn.
»Wer hat dir das gegeben?«
knurrt Matze das kleine Mädchen vor ihm an, nachdem er lange mit gerunzelter Stirn auf das Papier in seiner Hand gestarrt hat. »Mein Bruder, der große, starke Dudu«, verkündet Onni stolz. Wie eine Klinge durchschnitt der Schrei Mords Träumereien. »Dudu!« Mords riss die Augen auf. Er sah in erschrockene Gesichter. Auch die anderen Krähen hatten die Stimme erkannt. Klunker war schon auf dem Weg nach unten. »Hinterher, Krähenvögel! Wir müssen unseren Boten raushauen! Schwingt euch in die Lüfte!« rief Flieger und glitt das Seil hinunter. Dann Scherber und zum Schluss Murz. Sie brachen nacheinander durch das Dickicht, das das Krähennest umgab, und stürmten in Richtung der leeren Hermannbank. Klunker war ein Stück voraus. Da plötzlich erschien auf dem Schotterweg ein rosa-blau gestreifter Punkt, der wie am Spieß schrie. Onni. Klunker breitete die mächtigen schwarzen Arme aus. Er war jetzt keine Krähe mehr, er war King Kong, und Onni, das hübsche Menschenmädchen, flog in diese Arme. Die anderen umringten sie. Endlich war auch Murz zur Stelle und hörte, was Onni unter Schniefen erzählte.
»Er hat deinen Brief zerrissen und mich ganz festgepackt. Es hat wehgetan und geschaut hat er wie Papa, wenn er ganz, ganz wütend ist. Und er hat geschrien und gesagt, er schneidet mir die Haare ab und zündet damit unser verdammtes Nest an, wenn ich ihm nicht sofort sage, wo sein Hund ist. Aber ich hab doch seinen doofen Hund gar nicht. Dudu!«
In diesem Moment hörten sie einen langgezogenen Pfiff. Es war ein Rattenpfiff. Murz, Flieger und Scherbe fuhren hoch, nur Klunker murmelte seiner Schwester irgendwas ins Ohr und kümmerte sich um nichts. Ein Stück hinter der Bank des heiligen Hermann lehnte Günschall an einer Kirsche, deren Blätter schon rostbraun waren, und pfiff. »Zurück ins Nest«, kommandierte Flieger. »Onni muss mit!« Bevor sich Murz umwandte, um zurückzulaufen, bemerkte er noch, dass der heilige Hermann jetzt doch plötzlich auf seiner Bank saß, ihnen zuwinkte und etwas rief.
»Das Leben ist ein schöner Murks. Manchmal hilft nur ein Bauernopfer«, glaubte Murz zu verstehen.
Onni war das Seil ins Krähennest wie ein Äffchen hochgeklettert. Nachdem alle oben waren und sie das Seil eingezogen hatten, ging sie mit großen, ernsten Augen herum und blieb vor Murz stehen. »Ist das euer Geheimlager? Euer geheimstes Versteck?«
»Arrgh!«
krächzte jetzt Scherbe. »Sie sind da!«
Die Ratten standen ein gutes Stück entfernt von der Absperrung um das Dickicht, das den alten baufälligen Spielplatz umgab, über dem das Krähennest auf seinen vier hölzernen Stelzen thronte. Aus der Mitte der Rattenbande ragte Matze wie ein wuchtiger weißer Turm. Die Krähen staunten nicht schlecht, als Matze allein auf das Krähennest zukam und dabei mit einem weißen Fetzen winkte.
»Warum winkt uns der Blöde?« flüsterte Onni, die sich an Klunker drängte. »Wirfst du jetzt einen Stein auf ihn, Dudu?«
»Nein, Onni, die Bossratte will mit uns reden.«
Klunker legte den schweren Stein, den er in der Hand hielt, auf den Bretterboden.
»Denkt an John Silver«, zischte Flieger. »Der hat auch die Parlamentärsflagge geschwungen und war der gerissenste Sack von allen.«
Dann lehnte er sich aus dem Krähennest und rief,
»Was willst du, Ratte?«
»Meinen Hund«,
kam es von unten. Matze stand schon in dem ehemaligen Sandkasten, in dem immer mehr Unkraut wuchs, besonders eine dunkelgrüne Schlingpflanze mit kleinen rosa Blüten.
»Komm rauf«, rief Flieger, »dann verhandeln wir.«
»Spinnst du?«, zischte Scherbe. »Du willst ihn ins Nest lassen?«
»Unser größtes Geheimnis kennt er schon, unser Versteck. Er kann also ruhig hochkommen, und wenn es nicht gut läuft, lassen wir ihn nicht mehr runter. Und schon haben wir zwei Geiseln. Jemand dagegen, Krähenbrüder?« »Und Schwestern?«
Sie schüttelten die Köpfe. Schließlich waren sie Krähen, schlau und verschlagen und im Krieg. Oder kurz davor. Das Seil fiel durch die Luke nach unten, pendelte hin und her, bis Matze unter das Krähennest trat und es mit der rechten Hand packte. Murz und die übrigen Krähen beobachteten ihn durch die Bodenritzen.
»Wie hoch ist das?«
Matzes Stimme klang gequält. Einen Moment sah es aus, als wollte er wieder umkehren. Aber dann griff er mit beiden Händen in das Seil. Es machte ihm sichtlich Mühe. Als er gut die Hälfte hinter sich gebracht hatte und Murz auf einmal die blauen Flecken in Matzes schweißnassen Gesicht entdeckte, rief Scherbe:
»Warum so still, Krähen? Wir wollen unseren Gast begrüßen, wie es ihm gebührt.«
»Ark! Willst du ins Nest herein?«
Die anderen Krähen fielen ein.
Namen, wir kennen kein Erbarmen. Hacken dir den Schädel ein, ohne Federn stirbst du.
Sie sangen es immer lauter, immer wilder. Murz ganze Wut und Angst, die Brennnesseln, sein Fahrrad, alles entlud sich in diesem Gesang, bis sich ein hohes Kreischen in ihr Geschrei mischte.
Ich habe Angst. Das Lied ist traurig. Sag, dass sie aufhören sollen.
Es war Onni, die sich mit Tränen in den Augen an ihren großen Bruder drückte. Der Gesang verebbte, nur ein paar Worte tropften noch auf Matze herunter. Sag uns deinen Namen. Dann war es still. Als Matze sich mit letzter Kraft durch die Luke hievte und wie ein niedergeschlagener Boxer auf die Bretter sank, saßen die Krähen in einem Halbkreis um ihn herum. Flieger lümmelte grinsend auf dem niedrigen Tischchen, Scherbe und Murz kauerten auf den beiden Kisten, die ihnen als Stühle dienten, und Klunker saß an die Bretterwand gelehnt, Onni auf seinen muskulösen, übereinandergeschlagenen Beinen. Matze wollte aufstehen, merkte, dass es zum Stehen zu niedrig war und ließ sich wieder sinken. Nach einem Blick durch die Luke rutschte er ebenfalls an eine der Wände, möglichst weit von dem Loch im Boden entfernt. Er war noch bleicher als sonst und wirkte unruhig, fast eingeschüchtert. Seine Augen huschten durch die Hütte.
»Wo ist der Hund?« stieß er hervor.
»Nicht hier!«
Flieger sah Matze amüsiert an.
»Hast du gedacht, dass wir so blöd sind? Zeigen euch unser Nest und auch gleich noch, wo wir die Geisel gefangen halten?«
Matze schwieg.
»Wie wäre es, wenn du dich erst mal vorstellst?« fuhr Flieger fort.
»Jeder in der Mettenstraße kennt meinen Namen.«
»Ich meine deinen Bandennamen.«
»Geht dich nichts an. Lass uns über den Hund reden.«
»Hier gelten Regeln, und zwar unsere.«
Fliegers Stimme wurde schärfer.
»Und hier muss sich auch eine Ratte daran halten. Na los, sag uns deinen Namen.«
»Unseren Namen erfährt nur, wer zu uns gehört. Genügt dir das?«
»Nein.«
»Verrätst du mir euren Namen?«
»Nein.«
»Ist mein Name eine Bedingung, dass ihr den Hund wieder rausrückt?«
»Nein.«
»Also was wollt ihr verdammt nochmal?«
Matze war wütend und verwirrt.
»Ein Zeichen des guten Willens«, sagte Flieger kalt, »damit wir sehen, ob es sich überhaupt lohnt, Verhandlungen aufzunehmen.«
Matze sah Flieger nicht an, sondern starrte auf einen Punkt, der irgendwo über Klunker an der Wand war.
»Der Turm«, sagte er endlich. »Mein Name ist der Turm.«
»Deshalb kannst du nicht klettern, nur rumstehen und rumschreien«, kicherte Onni auf einmal, »weil du ein schwerer Riesenturm bist.«
Die Krähen grinsten, während Matze der Schweiß übers Gesicht lief.
»Ich muss meinen Hund zurückhaben. Mein Alter schlägt mich grün und blau, wenn ich ihn heute nicht zurückbringe.«
Nicht nur Murz. Alle hatten längst den großen Fleck gesehen, der sich wie blauschwarze Tinte über Matzes linke Gesichtshälfte ergoss.
»Da glotzt ihr!«
Matze wurde lauter.
»Wenn zu Hause nicht Mami mit süßen Pfannkuchen wartet, sondern zwei, drei auf die Fresse, dass du Blut spuckst!«
Etwas von seiner gewohnten Selbstherrlichkeit war zurück, und er sah sie herausfordernd an.
»Könnt ihr euch nicht vorstellen, ihr Nesthocker!«
»Ach, du Armer! Hast ein paar aufs Maul bekommen? Das tut uns aber leid!«
Scherbe war aufgesprungen und stand jetzt breitbeinig und gebückt direkt über der Luke.
»Kannst du dir vorstellen, wie es brennt, wenn du nackt durch ein Meer von Brennnesseln gejagt wirst?«
Matze warf Murz einen kurzen Blick aus seinem zugeschwollenen Auge zu, den Murz nicht deuten konnte.
»Das ist das Risiko, wenn du dich allein ohne den Schutz der Gang in Feindesland begibst.« »Die Schanzen im Teufelswäldchen gehören weder euch noch uns«, warf Flieger ein.
Matze grinste ihn an. »Richtig, sondern dem, der gerade in der Überzahl ist. Und das waren wir.« Diesmal sah er Murz direkt an. »Wer das nicht aushält, soll sich aus den Bandenkriegen raushalten.« »Es ist kein Krieg, sondern ein Spiel. Und du hast es übertrieben.« Es war das erste Mal, dass Murz etwas sagte. »Schwachsinn. Das habe ich dir damals schon gesagt. Es gibt keine Regeln. Wir gegen euch, das ist alles.« Die Schweißtropfen auf Matzes Stirn waren inzwischen groß und glänzend wie Reißnägelköpfe. Gleich würde es ihm in Strömen über das Gesicht rennen. »Was wollt ihr mit dem Hund? Seid ihr zu feige, es direkt mit uns aufzunehmen?« »Der Feigling bist du! 5 gegen 1!« spie ihm Scherbe ins Gesicht und ließ sich angewidert auf ihre Kiste fallen. Flieger beugte sich vor und sah Matze direkt ins Gesicht. »Funktioniert doch alles hervorragend. Du hast Dresche bekommen, ohne dass wir einen Finger krumm machen mussten. Und außer deinem Hund haben wir jetzt auch dich. Du kommst hier nie mehr runter, wenn wir nicht wollen.« Matze wurde noch bleicher, als er schon war. Die blauen Flecken glichen jetzt schwarzen Löchern in einem weißen Felsen. Er sah aus, als ob er Hilfe bräuchte. »Ich will mein Rad zurück.« Murz sprach leise. Trotzdem ging keines seiner Worte verloren. Er spürte, dass er in dieser Verhandlung eine besondere Rolle hatte. »Der Hund ist nur das Pfand. Die Rache kommt später.« »Gut. Rad gegen Hund«, sagte Matze. »Heute Abend.« »Wo machen wir die Übergabe?« »Morgen Abend«, sagte Flieger, griff in die Blechkiste mit den Süßigkeiten und warf sich etwas Rotes in den Mund. »Da passt es uns besser.« Matze fletschte die Zähne. »Ich brauch den Hund, heute.« »Also gut«, sagte Flieger endlich. »Heute nach 8 in der großen Mulde. Bis dahin lasst ihr euch nicht mehr auf unserer Seite blicken. Und du kriegst den Hund erst, wenn wir das Rad haben. Klar?« »Sonst noch was?« sagte Matze und rutschte langsam auf die Luke zu. »Ja?« Scherbe hatte ein zuckersüßes Lächeln im Gesicht. »Du kommst in Frauenkleidern. Sonst kannst du den Hund vergessen.« Matze riss den Mund auf. »Was? Im Weiberrock? Ich? Da komme ich lieber nackig.« »Geht auch«, sagte Scherbe kalt. Flieger fing an zu lachen. »Die Bedingung gilt. Du im Rock, sonst bleibt der Hund bei uns.« Er bog sich vor Lachen. Plötzlich packte Matze den Stein, der noch immer auf dem Boden lag, und hob ihn drohend in die Luft. »Wenn ihr dem Hund was tut, wenn er irgendwie anders ist als vorher, haue ich euch damit die Schnäbel ein und mach Tomatenpizza aus euren Fressen.« Alle waren zusammengezuckt. Onni holte schon Luft, um loszuplärren. Da lachte Klunker. »Deinem Hundi passiert nix. Und ich komm auch im Rock. Mal sehen, wer besser aussieht.« Matze verzog das Gesicht, als ob er gerade in eine Zitrone gebissen hätte. »Noch was?« »Ja, mach endlich eine Fliege, Ratte«, sagte Flieger lässig. »Und grüß deinen Vater«, säuselte Scherbe. Ein fast schon mildes Lächeln spielte um Matzes Lippen, als er sagte, »Ihr kennt mich mal.« Damit packte er das Seil und fiel mehr nach unten, als dass er rutschte. Klunker sah Scherbe an. »Sein Alter ist ein brutales Schwein. Der haut seine Kinder.« »Wenn schon«, sagte Scherbe, »der wird mal genauso.« Klunker sagte nichts mehr und ließ eine Kaugummiblase platzen. Murz und Klunker standen etwas erhöht. Der Wind strich den beiden übers Gesicht. Ein fauliger Hauch stieg von den Tümpeln herauf. Es war eine eigenartige Stimmung, traurig und schön zugleich. Und obwohl ihn schauderte, fühlte sich Murz geborgen. Wie im Bauch eines Schiffes, das auf eine unbekannte Reise ging, dachte er, und eine leichte Gänsehaut kroch seine Arme hinauf. »Sie kommen!« Klunker wies auf die Bäume, die jenseits der großen Mulde auf dem Wall wuchsen, der die Sozialwohnungen vor dem Lärm des großen Stroms schützte. Gegen den dunkler werdenden Himmel waren zwischen den Stämmen die Umrisse von vier Gestalten zu sehen, die dicht beieinander gingen. Murz spürte das leichte Stechen und Kitzeln der Krähenfeder auf der nackten Haut seiner linken Brust. Heute würde er sich die Feder nicht nochmal abnehmen lassen. Seine Hand schloss sich um den Haselnussstock über seiner Schulter. Ein brusthoher, gerade gewachsener Stock, der über die ganze Länge mit eingekerbten Mustern und Ornamenten bedeckt war. Klunker war mit einem Schleuderstein bewaffnet. Es war einer der Steine aus dem Krähennest. Klunker hatte ihn in den Anfang eines langen Seils eingebunden, an dem er den Stein durch die Luft wirbeln konnte. Und diese Waffe hing nun wie ein Lasso in Schlingen von seiner Schulter. »Los«, sagte Klunker und schritt langsam den Hang hinunter. Murz trottete hinterher. Seine Knie waren seltsam weich. Die Ratten standen aufgereiht am Rand einer kleinen geteerten Fläche mit Basketballkorb, genau auf der Grenze zwischen Licht und tiefem Schatten. Das Licht kam von der einzigen Laterne in der großen Mulde. Im Dunkeln hinter der Teerfläche lagen noch zwei Tischtennisplatten und ein Schachfeld aus verwaschenen Betonplatten. Murz ließ seinen Blick über die Ratten gleiten. Das gab es doch nicht. Er kniff die Augen zusammen, aber es blieb dabei. Alle Ratten trugen Röcke. In seiner dunklen Hose und dem schwarzen Shirt kam Murz sich plötzlich schäbig und unscheinbar vor. Eine zerrupfte Krähe unter Paradiesvögeln. Und er warf Klunker einen neidischen Seitenblick zu.
»Wie gefallen euch unsere Röcke?«
Matzes Stimme klang aggressiv.
»Ihr verdammten Kettnäpper-Krähenschweine, rückt den Hund wieder raus!«
schrie Günschal und fuchtelte mit einer Art Peitsche durch die Luft. Murz trat ins Licht der Laterne.
»Erst das Rad, dann der Hund. So war es ausgemacht.« »Ich will ihn sehen.«
Matzes Gesicht war hart und weiß.
»Deinem Hund geht es gut.«
Murz wollte sich seine Furcht nicht anmerken lassen und machte noch einen Schritt auf die Reihe der Ratten zu. Er konnte jetzt erkennen, wie Matzes Augen hinter den Brillengläsern hin und her zuckten.
»Er kommt auf mein Zeichen, wenn ich mein Rad habe.«
»Ah, die schlauen Krähen«, höhnte Matze. »Habt ihr Angst, dass wir euch aufs Ohr hauen? Ich wollte sagen, übers Ohr hauen? Wer sagt uns, dass du dich nicht einfach aufs Rad schwingst und abhaust?«
»Ich.«
Klunker war neben Murz getreten.
»Ich bleibe hier, egal was passiert.«
Im Schein der Laterne glänzten seine mächtigen schwarzen Schultern und das Muster auf dem gelb-orangenen Tuch, das er sich um den Leib geschlungen hatte, erinnerte Murz plötzlich an die Maserung einer Raubkatze. Matze ließ das Fahrrad los und trat ebenfalls in den Schein der Laterne.
»Oh, wir haben das Wort des Negerkönigs!«
Seine Lippen leuchteten rot in dem bleichen Gesicht.
»Für das er hier steht und zahlt, falls es gebrochen wird!« »Das ist etwas anderes, etwas ganz anderes!«
Matze machte mit einem Hüftschwung kehrt, stolzierte zu dem Rad zurück und schlug mit der flachen Hand auf den Sattel.
»Gib's ihm das!«
Der Hunne setzte sich in Bewegung und schob das Fahrrad in den Lichtkreis zu Murz.
»Rad gut, schwarz, neu.«
Es war das erste Mal, dass Murz ihn sprechen hörte. Viel war es nicht, aber mehr gab es auch nicht zu sagen. Murz wollte es nicht glauben. Das sollte sein nagelneues Rad sein, das in einem dunkelroten Farbton geglänzt hatte? Er sah aus wie ein Vogel nach einem Tankerunglück, schwarz, verschmiert und unglücklich. War es überhaupt sein Rad? Er riss den Schlüssel bunt heraus und stieß den kleinen Fahrradschlüssel in das Kettenschloss. Er passte. Es war sein Rad. Eine blinde Wut stieg in Murz auf. Er schwang sich auf sein Rad, trat in die Pedale und schoss über die Teerfläche in die Dunkelheit. Das Rad fuhr hervorragend, schien fast besser zu laufen als vorher.
»Der Hund!« hörte er es hinter sich brüllen. »Wo ist mein Hund?«
Murz beschrieb eine enge Kurve unter dem Korb, und während er wieder auf den Lichtkegel zuschoss, stieß er einen Schrei aus, rau, heiser und gurgelnd, das Kriegskrächzen, das Zeichen. Klunker fiel ein, und während Murz wieder aus dem Licht kurfte, kam aus der Dunkelheit über ihnen ein Kläffen. Aus den Augenwinkeln sah Murz, wie eine helle Kugel mit lautem Bellen den Hang hinunterraste. Jetzt mussten sie kommen. Murz legte unter dem Korb eine Vollbremsung hin und kettete sein Rad an die Korbstange. Schwarz oder rot, sie würden es nicht noch einmal kriegen. Den Schlüssel verbarg er unter dem verbeulten Müllkübel hinter dem Korb. Als er den Kopf hob, waren sie da. Leise und auf schwarzen Schwingen segelten sie hinter dem Hund her. Auf ihren Rädern rollten Flieger und Scherbe den Hang hinunter. Um die Hälse hatten sie sich große dunkle Tücher gebunden, die wie zwei große Flügel hinter ihnen im Fahrwind schlugen. Ihre jeweils rechte Hand steckte in einem Handschuh, denn beide hielten in der rechten ein Büschel Brennnesseln. Wie Racheengel mit dem Feuerschwert sollten sie damit zwischen die Ratten fahren und sie auseinandertreiben. Das war der Plan, den sie ausgeheckt hatten, und er schien aufzugehen. Zunächst. Murz' Hände schlossen sich um den Haselnuss. Etwas Heißes und zugleich Kaltes schien durch seinen Körper zu strömen. Angst, aber auch Freude. Jetzt war er da. Der Kampf. Er war nur ein paar Meter gelaufen, da sprang jemand auf ihn zu. Alles, was er erkennen konnte, war, dass die Gestalt nicht größer als er selbst war und einen Rock trug. Murz schwang den Stock mit beiden Händen über die Schulter, da traf ihn der Schlag einer Holzstange am Schienbein. Murz ging stöhnend in die Knie und bekam im nächsten Moment einen Tritt gegen die Schulter, dass er durchs Gras rollte. Er nutzte den Schwung, rollte noch ein Stück weiter, sprang auf und wirbelte herum, sodass der Haselnuss in seiner Hand durch die Luft pfiff.
»Du Trottel«, hörte er es lachen, »ist das alles, was du kannst?«
Mit Mühe parierte Murz einen Schlag. Mit einem hohlen Krachen schlugen die Hölzer aufeinander. Murz hatte die Stimme erkannt. Roja. Sie war schneller und der Stock länger, so dass sie ihn immer wieder mit Stößen und Schlägen traf, während seine eigenen Attacken oft ins Leere gingen. Der Kampf wurde bald so verbissen und heftig, dass Murz um sich herum nichts mehr wahrnahm, nicht das Keuchen, Schnaufen und die Schreie der anderen, nicht das sich langsam nähernde Gröhlen eines Betrunkenen. Er schmeckte nicht den Schweiß, den er sich ständig von der Lippe leckte. Ja, er sah nicht einmal den Mond, der jetzt langsam über die Baumwipfel stieg und wie ein schmaler, leuchtender Haken im Abendhimmel hing. Murz hatte nur Augen und Ohren für Roja und den dunklen Strich ihrer Waffe, bis sie plötzlich ihren Stock sinken ließ. »Da drüben«, keuchte sie. Murz riskierte einen kurzen Blick. Schwankend taumelte ein alter Mann mit einer leeren Flasche in der Hand auf sie zu.
»Stets zu Diensten, die Damen, die Herren«,
lallte der heilige Hermann und machte eine angedeutete Verbeugung vor den kämpfenden Kindern. Fast wäre er vornübergekippt, aber mit einem schiefen Grinsen richtete er sich wieder auf.
»Hau ab«, keuchte Matze, »wir sind mitten in der Schlacht, siehst du das nicht?«
Er kniete neben Klunke auf dem Teer, und als wären sie die dicksten Freunde, hatten sie jeweils einen Arm um den Nacken des anderen geschlungen. Aus einer Platzwunde an Klunkers Stirn tropfte Blut.
»Eine Schlacht?«
Hermann stellte sich vor die beiden Kämpfer.
»Schwarz gegen Weiß«,
murmelte er und kratzte sich irgendwo in dem verfilzten Gestrüpp seines Bartes.
»Ist es ein Spiel oder Ernst?«
Mit dieser Frage hatten sie nicht gerechnet.
»Ernst natürlich«, presste Matze hervor. »Hals, Maul«,
Klunker warf sich sofort wieder auf Matze. »Spiel natürlich!«
»Spiel«, rief jetzt auch Murz, »was sonst?«
»Ernst«, schrie der Günschal, »blutiger Ernst!«
»Also, wenn es ernst ist, müsst ihr Folgendes wissen«, sagte der heilige Hermann schwerfällig und schwankte etwas. »Wer selber in die Schlacht zieht, ist der größte Depp, der rumläuft. Schickt doch eure Bauern, Pferde und Läufer und vor allem die Damen.«
Er zwinkerte Roja und Scherbe zu, die ihn beide misstrauisch beobachteten.
»Schach«,
gröhlte er dann und schwenkte seine leere Flasche.
»Schach dem König!«
Murz starrte ihn verblüfft an. Den anderen schien es ähnlich zu gehen. Selbst Matze und Klunker ließen voneinander ab. Der einzige, den das scheinbar vollkommen gleichgültig ließ, war der Hunne. Mit ausdrucksloser Miene stand er neben Flieger, dem er gerade noch einen Tritt versetzt hatte. Wahrscheinlich hatte er überhaupt nicht verstanden, worum es ging.
»So ein Blödsinn«, maulte jetzt Günschal. »Wir können kein Schach.« »Du vielleicht nicht«, grinste Scherbe, die ihm mit ihrer Brennnesselpeitsche zugesetzt hatte.
»Du aber auch nicht«, sagte Flieger zu seiner Schwester und grinste noch breiter.
»Ich kenne wenigstens die Regeln.«
»Mehr nicht?« fragte Roja höhnisch und trat auf Flieger zu.
»Oder kannst du auch spielen?«
»Schach ist was für alte Männer und Kopfkranke«, sagte Matze, der schnaufend auf die Füße kam. »Zu kompliziert, um Spaß zu machen.«
»Langweilig«, sagte Klunker genauso lustlos. Murz sah ihm an, dass er am liebsten weitergekämpft hätte.
»Figuren hätten wir ja«, sagte Murz zögernd. »Da hinten in der Kiste hinter den Tischtennisplatten.«
Er wusste auch nicht, was er von dem Vorschlag des heiligen Hermann halten sollte. Der heilige Hermann hatte die ganze Zeit leise vor sich hingebrabbelt. Jetzt setzte er die Flasche an die Lippen, aber als er merkte, dass sie leer war, stopfte er sie enttäuscht in eine seiner großen Jackentaschen und verkündete:
»Ich mach euch noch einen Vorschlag. Ich allein gegen euch alle. Wenn ihr gewinnt, kriegt ihr... Was wollt ihr?« »Ah, ich weiß. Dann dürft ihr euch weiterkloppen. Wenn ich gewinne, macht ihr mir mein Fläschchen wieder voll.«
Und er zog die leere Flasche wieder aus der Tasche und hielt sie in die Höhe. Etwas verdattert sahen sich die Bandenmitglieder an. Eine Partie Schach gegen den heiligen Hermann?
»Die Krähen nehmen die Herausforderung an«, rief Flieger nach einer Schrecksekunde. »Die Ratten auch«, schrie Roja sofort.
»Kinderkram«, brummte Matze.
Der Vorschlag war angenommen.
Weil es schon viel zu dunkel war, um auf dem Schachfeld die hellen und dunklen Betonplatten zu unterscheiden, zogen sie mit Kreide 9 Striche längs und 9 Striche quer auf den schwarzen Asphalt, genau in der Lichtkegel der einzigen Laterne. Dann wurde immer abwechselnd ein Feld mit einem diagonalen weißen Kreuz markiert und eines blieb schwarz. Fertig war das Schachbrett, nur dass es so groß wie ein Zimmer war. Als sie die Plastikfiguren aus der Kiste aufstellten, bemerkten sie, dass 2 Figuren fehlten, ein schwarzer Springer und ein weißer Turm. Murz hatte schon die ganze Zeit überlegt, wie er mitspielen könnte, obwohl er keinen blassen Schimmer vom Schachspiel hatte. Das war seine Chance.
»Ich bin der schwarze Springer«, rief er, klemmte sich seinen Haselnussstecken zwischen die Beine und galoppierte zur hinteren Reihe der schwarzen Figuren, wo er sich zwischen Läufer und Turm stellte.
»Dann bin ich der weiße Turm«, knurrte Matze und warf Murz noch einen gehässigen Blick zu, bevor er sich auf seinen Platz stellte.
Die Partie konnte beginnen. Die Farben wurden ausgelost. Der heilige Hermann bekam schwarz, die Kinder weiß. Und schlagartig wurde Murz klar, dass er als einziger auf Seiten des heiligen Hermanns kämpfte, als einziger gegen seine eigenen Leute, aber immerhin auch als einziger gegen ihre Feinde, die Ratten. Weiß hatte den ersten Zug, das war immer so beim Schach. Flieger und Roja diskutierten eine Weile, dann zogen sie den Bauern vor dem König 2 Felder vor.
»Warum nicht, warum nicht?«
murmelte der heilige Hermann und zog ebenfalls mit einem Bauern. Wieder 2 Züge mit Bauern. Murz begann sich schon zu langweilen, da raunte ihm der heilige Hermann zu:
»Jetzt du, Pferdchen, ab auf C6.
Und er deutete auf ein weißes Feld vor der Bauernreihe. Murz sprang zwischen den Bauern hindurch und postierte sich auf seinem Platz. Von hier hatte er einen viel besseren Blick auf das Spielfeld. Und Matze stand in seiner Ecke und machte ein grimmiges Gesicht. Solange er nicht gezogen wurde, musste er dort herumstehen. Dann geschah etwas Unerwartetes. Flieger und Roja wollten gerade einen schwarzen Bauern schlagen, da sprang plötzlich der Hunne aufs Spielfeld und hielt die weiße Figur fest.
»Nein«, sagte er mit seiner heiseren Stimme, »König schnell tot.«
Er deutete auf den schwarzen Läufer des heiligen Hermann.
»Oh, verdammt«, rief Flieger, »du hast recht, ein Zug mit dem Läufer und er hat uns.«
»So«, sagte der Hunne und zog mit einem weißen Springer so, dass er dem schwarzen Läufer den Weg verstellte. In seinen Augen blitzte etwas, das Murz noch nie bei ihm gesehen hatte. War es Freude? Flieger verzog anerkennend den Mund und der heilige Hermann rief,
»Großartiger Zug, Junge, sonst, ich sag's euch, matt in 5 Zügen.«
Er kicherte. Roja sah den Hunnen scharf an und sagte,
»Kannst du Schach spielen, das?«
»Immer Schach«, antwortete der Hunne. »Seid so klein.«
Er streckte Roja 5 Finger entgegen und jetzt stahl sie sogar ein kleines Lächeln auf seinen Mund. Von jetzt an führte der Hunne die weißen Figuren in die Schlacht. Flieger und Roja redeten zwar mit, aber die Entscheidungen traf er. Und der heilige Hermann musste sich jetzt anstrengen. Murz merkte es daran, dass er länger überlegte und nur noch ganz leise mit sich selbst sprach. Er selbst durfte nur noch einmal hüpfen, um den schwarzen Läufer zu decken. Weiter wurde er nicht gebraucht. Wie wäre es, überlegte Murz, wenn dieses Spiel nicht mit Königen, Damen und Bauern gespielt würde, sondern mit Krähen und Ratten? Er selbst wäre natürlich Murz, der Mäusetöter, in seiner Krähengestalt. Die anderen schwarzen Figuren ebenfalls Vögel, Raben, Adler, Eulen, Dohlen und Elstern. Auf der anderen Seite des Spielfeldes eine Armee aus Nagetieren, weiße Mäuse, weiße Biber und Otter und eine gigantische weiße Ratte. Der Kampf wogt hin und her. Endlich ist es soweit. Er bekommt den Befehl zum Angriff. Wild schlägt er mit den Flügeln, hebt sich in die Lüfte und stürzt sich auf die weiße Ratte, die ihn hoch aufgerichtet erwartet. Ihre Zähne ragen mächtig wie die Zinnen eines Turms aus ihrem Maul und ihre Augen.
»Hey, Pferdchen!«
Der heilige Hermann berührte ihn an der Schulter.
»Ab mit dir auf F3!« »Wir greifen an.«
Er deutete auf ein weißes Feld direkt vor einem weißen Bauern. Schräg hinter dem Bauern stand auf der einen Seite der weiße König und auf der anderen Matze, der die Fäuste hob und rief,
»Komm bloß her, ich hau dich aus dem Sattel!«
Nachdem Murz auf das Feld gesprungen war, gluckste Hermann,
»Schach, Schach dem weißen König!«
Direkt hinter dem König und Matze standen Flieger, Roja, Scherbe und der Hunne. Nur Klunker saß abseits auf dem Teer und machte ein fürchterlich gelangweiltes Gesicht. Jetzt hob er allerdings den Kopf, denn Matze war stinksauer.
»Spinnt ihr? Mich opfern? Den stärksten Turm, den diese Gurkentruppe je hatte? Kapierst du nicht?« fuhr ihn Roja an. »Der König ist wichtiger. Wenn wir den nicht aus dem Schach ziehen, haben wir verloren, und zwar gleich.« »Wir könnten doch«, warf Flieger ein, »den schwarzen Springer mit unserer Dame schlagen. Dann kann er keinen von beiden schlagen.«
Der Hunne grunzte empört und deutete auf den schwarzen Läufer.
»Dame dann weg«, sagte er. »Dame besser als Matze«, fügte er noch hinzu.
»Was?« brüllte Matze. »Die blöde Alte soll besser sein als ich. Schwachsinn! Du bist jetzt sowieso draußen«,
zischte Roja und der Hunne schob den König aus dem Schach.
»So, mein Junge«, rief jetzt der heilige Hermann, »räum das Feld, ich schlag dich mit meinem braven schwarzen Pferdchen«,
und er gab Murz einen leichten Klaps. Aber Matze blieb wie ein Felsen stehen und rührte sich nicht.
»Die mickrige Krähe kann es gerne versuchen«, rief er, »dann schauen wir mal, wer wen schlägt.«
Da explodierte Scherbe.
»Du Vollidiot«, schrie sie Matze an. »Machst du das mit jedem Spiel so? Wenn du verlierst, randalierst du?«
Matze starrte sie durch seine Brille an.
»Weißt du was«, fuhr Scherbe fort, »du bist kein Turm, sondern ein Wurm, weil du Angst hast, als Verlierer dazustehen.«
»Verlierst du gern? Kannst du haben.«
Matze machte einen Schritt auf Scherbe zu.
»Jetzt spring«, brummte der heilige Hermann und Murz sprang.
Sofort wirbelte Matze herum, um den frechen schwarzen Springer niederzuschlagen. Aber da war plötzlich der Hunne neben ihm und flüsterte ihm was ins Ohr.
»Sicher?« fragte Matze. »Sofort?«
Der Hunne nickte und schmiss mit dem nächsten Zug Murz mit seiner Dame, während Matze grinsend daneben stand. Murz setzte sich neben Klunker. Der Asphalt war wärmer als die Luft. Er hatte keine Lust, den anderen im Kampf gegen die Schwarzen, gegen seine Schwarzen zu helfen. Es hätte auch nichts genützt. Der heilige Hermann hatte seinen Angriff zu gut vorbereitet. Der Hunne wehrte sich zwar tapfer, aber am Ende war der weiße König schachmatt.
»Gutes Spiel, Junge«, sagte der heilige Hermann zu ihm,
und der Hunne lachte. Das hatte Murz noch nie bei ihm gesehen.
»Wieso kann ein Säufer wie du so gut Schach spielen?«
Rojas Augen funkelten vor Angriffslust. Eine besonders gute Verliererin war sie auch nicht. Der heilige Hermann sah sie eher erstaunt als beleidigt an, strich sich durch den vergilbten Bart und sagte mit immer noch etwas schwerer Zunge,
»Kein Säufer war immer Säufer. Ich zum Beispiel war mal Großmeister im Schach, ob du es glaubst oder nicht, meine Dame.«
Er deutete eine Verbeugung an und schwankte davon. Im Davongehen rief er,
»Ihr schuldet mir noch ein Fläschchen, aber ich schulde euch auch was. Eine schöne Erinnerung. Also, wir sind quitt, oder besser gesagt, Remi, würde ich sagen.«
Der Rest war nicht mehr zu verstehen. Und dem heiligen Hermann war tatsächlich ein kleines Wunder gelungen. Krähen und Ratten hatten zum ersten Mal gemeinsam gekämpft, nicht gegeneinander. Das hatte es noch nie gegeben. Friedlich trotteten sie nebeneinander durch die Dunkelheit nach Hause. Aber das würde sich wieder geben. Spätestens in der nächsten Schlacht war es vorbei mit dem Frieden, und dann hieß es wieder Krähen gegen Ratten und Ratten gegen Krähen. Einer allerdings hatte an diesem Abend einen ganz besonderen Sieg errungen. Und das war Murz. Er hatte den Turm geschlagen, den Anführer der Ratten. Das war ihm noch nie gelungen. Er fühlte sich so frei und leicht, als ob er wirklich fliegen könnte. Und dann wirft er sich mit einem rauen Schrei hinaus in die Luft. Sofort packt ihn eine Böe und wirbelt ihn durch die Luft, dass er sich 3-4 Mal überschlägt, bevor er seine schwarzen Flügel spreizt und vom Wind getragen und getrieben aufs Meer hinausschießt, das grau und dunkel unter ihm liegt. Durch die spritzende Gischt segelt er, über sich den zerfetzten Himmel, unter sich die brüllende See und beides unendlich weit.
Hat dir das gefallen? Dann hör doch auch mal bei diesem Podcast rein.
Alle gegen Nico. Zockt um die Quizkrone.
Nico, das bin ich, selbsternannter Quizkönig.
Meinst du jetzt echt, du bist der Quizkönig? Und forderst Kinder heraus?
Tja, genau. Das war übrigens Horsti. Er ist in diesem Podcast der Spielleiter und Schiedsrichter. Und er ist leider nicht für mich.
Ich fänd's schon super, wenn ihr Nico schlagt.
Ja, ich hab's nicht leicht als Quizkönig. In jeder Folge fordern mich 2 Kinder heraus und ich hab vorher keine Ahnung, um welches Thema es geht. Eines ist sicher, es wird ein hartes Duell. Wie das ausgeht, alle gegen Nico zockt um die Quizkrone. In der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst noch Podcasts hört.
Quizkönig, was sagst du jetzt?
Nix mehr, Polly.